Mir war Programmieren allem wie eine Kunstform. Es gibt so viele Möglichkeiten, das sich auszudrücken. Das ist ja wie eine Sprache quasi. Du bringst quasi im Computer was bei, du erklärst ihm was. Den Spruch, was du in Südtirol am herrschst, oder ich zumindest, ist, warum soll ich das tun? Und den Spruch, was du in USA am herrschst, oder ich zumindest in Kalifornien, in der Bay Area, ist, warum nicht? Weil mich was wachhaltet auf Nacht, dann sind es also Probleme mit Leid oder halt die Probleme, was man halt so lösen muss und nicht technische Probleme.
Willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Heute treffen wir uns mit Elmar Mayer. Wenn Elmar Mayer beschreiben muss, was ihn beruflich am meisten reizt, braucht er dafür nur einen Satz. Am Anfang steht immer eine krasse Idee. So ist es, als er am Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums arbeitet und auch, als er 2014 nach Amerika geht. Er arbeitet am Bosch Research and Technology Center North America, wechselt später zum Startup Lucid Motors. Die Frage des autonomen Fahrens prägt fortan seinen beruflichen Alltag. Auch bei X, The Moonshot Factory, kümmert er sich um Robotik und Automation. Der Job bei X, eine sichere Bank. Und was macht Mayer? Beschließt mitten in der weltweiten Pandemie, ein eigenes Startup zu gründen. Neatleaf, was so viel heißt wie tolles Blatt. Schließlich steht am Anfang immer eine krasse Idee. Hoi Elmar.
Hoi Verena.
Elmar, wenn man sich deinen Lebensweg anschaut, dann kann man eigentlich meinen, dass du in einem hochtechnologischen Umfeld aufgewachsen bist. Aber in deiner Familie war eigentlich die soziale Ader sehr präsent.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Papa war Sozialassistent und meine Mama war Krankenschwester. Und deswegen habe ich eigentlich sehr wenig mit dem technischen Mido auseinandergesetzt ursprünglich. Mich hat es allem sehr fasziniert. Ich habe, glaube ich, auch persönlich eine sehr soziale Ader. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass, was es bedeutet, im sozialen Bereich zu arbeiten. Also beide meiner Geschwister sind inzwischen Psychotherapeuten und sagen halt, ich bin ein Psychopath in der Familie quasi, als Techniker und Informatiker. Aber ja, muss ja der Ausgleich sein dann.
Was finden Sie so psychopathisch an dem Beruf?
Ach, ich glaube, das Verrückte da einfach mit so Informatik und also mit Computern, Programmieren und so weiter. Das sind auch sehr eigene Persönlichkeiten, glaube ich.
Aber weil zu der die Geschwister nicht so einen Zugang gefunden haben, die haben einen anderen gefunden. Was darfst du sagen, Elmar, hast du das, die soziale Ader eben, du hast auch gesagt, du hast selber einmal starker gehabt, hast du das in dein späteres Umfeld auch ein Stück weit von daheim mitgenommen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was für mich dann irgendwie bewusst geworden ist dass, weil ich gesehen und auch eben durch meine Foto, dass quasi das Soziale, soziale Tätigkeit, dass es schon belastend ist. Also mit Menschen zu arbeiten, dass das halt auch mit Horm nimmst dann und die Belastung, also Gedanken, die Sorge um die Leute und so weiter. Und ja, das war für mich auch was, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es ja viel interessanter mit der Maschine, da kannst du nicht ausschalten, da kannst du warm gehen und den Feierabend genießen. Aber ich merke es auch jetzt, also jetzt zur Zeit bin ich ja mehr dann mit Leid wieder, also noch weniger jetzt selber programmieren, sondern ich arbeite mit Leid wieder und managen und like, Teams aufbauen. Und das ist schon was, wo ich sage, das ist belastender als das Technische. Also wenn mich was wachhaltet auf Nacht, dann sind es also Probleme mit Leid oder halt die Probleme, was man halt so lösen muss und nicht technische Probleme.
Also überall da, wo Menschen zusammenkommen, oder, entsteht einfach was und das ist das, glaube ich, was du da meinst. Man kann sich in Elmar also heute nicht mehr so als Programmier-Nerd am Computer vorstellen. Hast du früher aber mit einem Bild entsprochen, das man so in die Augen hat? Heute trage aber ich die Brille und du hast keiner.
Noch nicht. Ja, ganz genau. Ja, ich war, und das hat mich sehr fasziniert. Also im Grunde, für mich war Programmieren allem wie eine Kunstform. Es gibt so viele Möglichkeiten, das sich auszudrücken. Das ist ja wie eine Sprache quasi. Du bringst quasi im Computer was bei, du erklärst ihm was. Und das kannst du auf so verschiedene Art und Weisen machen und da die richtige zu finden, das ist wie ein Instrument zu spielen quasi. Und das haben wir auch, also weil ich bei Google war, da hat es auch Kurse gegeben, wo eben das auch so praktiziert worden ist, wo du programmiert, also da hast du das gleiche Programm wieder und wieder und wieder und wieder geschrieben auf verschiedene Art und Weisen, einfach um die Fähigkeit zu üben und zu praktizieren. Und das ist schon so. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Und dann bei Google natürlich haben ja irgendwann mal ein Team geleitet und weniger programmiert und dann auch eigentlich, weil ich die Firma gegründet habe, bin ich wieder allein der einzige Techniker gewesen und das war auch unheimlich spannend, wieder selber hands-on da quasi Sachen zu machen.
Also ganz viele Entwicklungsschritte, auch, über die werden wir dann auch sicher noch ganz eingehend reden. Was denkst du sagen, Elmar, du bist Jahrgang 1983, Computer war ja was ganz Neues, was in die Welt damals gekommen ist. Was war so die Initialzündung, dass du schließlich auch zum Programmieren gekommen bist, also hinaus über die einfachen Spiele spielen, die man damals alle gekannt hat?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einen super Lehrer gehabt im Realgymnasium Bruneck, da in Professor Kurnzer, Klaus Kurnzer, der was das eigentlich super gemacht hat. Und das hat, das sind, also wir sind sehr sim-light eigentlich, sind dann noch Informatik studieren gegangen, noch im Realgymnasium, was eigentlich schon dafür spricht, dass da was, dass da mal Korrelation ist mit den Lehrern, die was man das beibringen. Und ich glaube, der Ausschlag war dann wirklich meiner Schwester, was gesagt hat, nein, also die Informatiker, die sind verrückt und das ist so schwer und das geht gar nicht. Und mir haben Herausforderungen in allem gefallen. Mir hat es gefallen, irgendwie meine Grenzen zu finden und Grenzen auszuloten und ich glaube, das hat mich so ein bisschen vorangetrieben. Und deswegen habe ich gedacht, wenn das so schwierig ist, so spannend, dann probiere ich es mal aus. Und ich bin da eigentlich reingegangen in das Studium, ohne wirklich groß Vorwissen zu haben.
Was hat die Schwester damit gemeint, dass es so kompliziert ist, dass sie nicht dahinter schauen gekannt hat, wie die Sprache, die Computersprache funktioniert?
Ja, dass es halt dass für sie vielleicht so ein bisschen eine andere Welt war. Einfach sie hat Psychologie studiert und für sie war Informatik halt so eine andere Welt. Und und deswegen hat sie es, glaube ich, so immer als irgendwas Fremdes gesehen. Und das ist ja für viele Leute, also die Hürde zu der Technologie, weil man am Anfang, wenn man den nicht kennt, dann ist das natürlich eine Riesenhürde. Sobald man sich immer auseinandersetzt damit, dann eigentlich realisiert man, dass das eigentlich alles nicht machbar ist, sozusagen.
Du bist nach dem Studium zuerst nach Deutschland gegangen und danach ist eigentlich recht schnell der Schritt über den großen Teich gekommen nach Amerika. Wie schwer ist dir die Entscheidung damals gefallen, einen Schritt zu machen?
Also die Entscheidung, nach Amerika zu gehen, ist da rausgekommen, weil ich einmal ein Auslandssemester in den USA gemacht habe und dann eigentlich gemerkt habe, das ist komplett eine andere Denkweise und das ist komplett was anderes. Und irgendwie hat mich das unheimlich fasziniert, weil ich mir gesagt habe, ich will eigentlich nur mal mich dem aussetzen, also dem Fremden, dem Neuen, mich neu erfinden und sozusagen und quasi tabula rasa sozusagen zu haben. Und da bin ich dann, habe ich gesagt, okay, ich will nur mal ins Ausland. Und sobald ich das entschieden habe, sobald der Schritt dann gekommen ist, habe ich eigentlich gemerkt, wie emotional das schwierig war. Weil natürlich Freundschaftskreis, Familie und alles und da einfach zu gehen und dann allein zu sein in einem anderen Land, wo man niemanden kennt, ist nicht ohne. Also, ja.
Wie lange glaubst du, hast du gebraucht, bis du wirklich angekommen bist?
Ich glaube, so ein halbes Jahr habe ich schon gebraucht. Also bis man sich immer zurechtfindet, bis man weiß, wo man, welchem Geschäft man was kaufen kann, wo man die Mozzarella kriegt, was man mag und so weiter. Ist ja alles anders da. Und die ganzen Konzepte versteht, wie das funktioniert mit Mieten, mit Arbeiten und so weiter. Das dauert schon ein bisschen. Nur halt Freundschaften wieder startet und
Mittlerweile ist das ja logisch ganz eingespielt und du wandelst da ganz sicher zwischen die beiden Welten, weil du kommst ja auch jedes Jahr allem noch nach Südtirol zurück. Beruf hast du angesprochen oder Arbeiten dauert natürlich auch eine Weile, bis man da innen kommt. Ich glaube, die Frage von den autonomen Foren für Automation und Robotik hat deinen Weg dann in Amerika zuerst ganz stark geprägt. Was ist so spannend an dem Thema für dich?
Ja, das war eigentlich das, also der Grund, warum ich überhaupt nach München und Deutschland gegangen bin, ursprünglich war, weil ich mich irgendwie in eingebettete Systeme verliebt habe. Also es war irgendwie so mit Hardware zu arbeiten, mit irgendwas, was man umgreifen kann, mit so, das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann war das erste Mal so einen Roboter gesehen in München, der was umgefahren ist, da dachte ich, das ist so cool. Du kannst jetzt mit der quasi dem Roboter sagen, mit Programmieren, also mit der Sprache, was der dienen soll. Das ist ja unheimlich faszinierend, dass du da jemand, also ein Objekt, irgendwie so ein gewisses Wesen einflößen kann, was es quasi dann irgendwie was mit Sensoren erkennt und dann Entscheidungen trifft und so weiter. Das habe ich unheimlich faszinierend gefunden. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, ja, ich will mit Roboter arbeiten. Und für mich waren selbstfahrende Autos auch große Roboter. Also ich bin kein Automensch eigentlich.
Ja, Bosch Research and Technology Center, Startup Lucid Motors, X the Moonshot Factory von Google hast du ja davor auch angesprochen. Ich glaube, allein in dem, dass du auch oft gewechselt hast und jetzt tust du ja noch einmal etwas ganz anderes, zu dem kommen wir danach noch. Veränderung hat dein Arbeitsleben allem geprägt. Ich traue mir zu sagen, dass für viele Leute das eher mit Angst verbunden ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und ich mache jetzt auch die Aussage, dass man sehr oft hört, dass Amerikaner in dem anders sein bei der Geschichte. Was hat denn das mit dir gemacht, in eine Welt reinzukommen, wo Scheitern vielleicht einmal mit etwas nicht so als riesiges Problem angesehen wird und wo man einfach auch nach dem Motto ausprobieren, ein bisschen lab.
Das ist eine unheimlich gute Frage. Wie gesagt, mein Foto kommt ja von öffentlichen Dienst. Für ihn war es dann unheimlich wichtig, dass mir Kinder im öffentlichen Dienst arbeiten, weil es ja Sicherheit gibt. Und das, also du hast kein Risiko sozusagen. Und ich habe, weil ich in Deutschland gearbeitet habe, war ich im öffentlichen Dienst, war im Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum, einen 26 Seiten Vertrag gehabt, was ich unterschreiben gemisst dann. Weil ich einen Vertrag von der USA gekriegt habe, es waren 2 Seiten. Da sind 4 Punkte drin gestanden. Das ist dein Gehalt, so viel Urlaub hast du, wir können jederzeit kündigen ohne Grund und du kannst jederzeit gehen ohne Grund. Okay. Also die Unsicherheit, dafür alles aufzugeben, da umzugehen, zu einem Job, wo sie dich im Grunde jederzeit gehen lassen kann, das war neu. Aber ich glaube, was die Denkweise, was man da entwickelt, was ich entwickelt habe oder was generell, was man entwickeln muss dafür, ist halt auch zu sagen, ja, was riskiere ich eigentlich? Wenn ich den Job verliere, dann finde ich ja wieder einen anderen. Also eigentlich riskiere ich ja nichts. Sondern ich riskiere, wenn ich ein Ad unnehme, dass ich eine tolle Chance verpasse. Und und dementsprechend dann, wie gesagt, mir hat allem so ist die Herausforderung das Neue umgetrieben. Und dann, sobald ich irgendwo gemerkt habe, dass der Job eine gewisse Routine geworden ist, war es eigentlich allem langweilig. Dann hat mir eigentlich allem gereizt, eine neue Herausforderung. Und in Silicon Valley kriegst du halt ständig neue Herausforderungen umgeboten. Und deswegen ist das auch noch so gegangen. Es ist ja interessant, in den USA, wenn man länger wie 5 Jahre bei einer Firma arbeitet, dann gilt man als weniger anstellungsfähig, weil man als träge, als nicht engagiert zählt. Also so in der Regel sind 2 Jahre das Limit, wo nach 2 Jahren soll ich noch wieder schauen, irgendwo anders hinzugehen, damit du nicht irgendwie als faul umkommst.
Also dort hat der Chef oder die Chefin nicht das Ziel, die möglichst lange zu halten, wie man das ja in Südtirol jetzt oft hört, mit welcher Benefits du die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fix an deinen Betrieb binden kannst, sondern das System ist eigentlich, oder die Herangehensweise ist ganz ein anderer.
Ja, also sicher ist das Ziel, die Leute halten, muss gut sein. Aber was interessant ist, also wenn ich in Europa jetzt mich da bewerben darf für eine Stelle, dann würden sie sicher auf den Lebenslauf schauen und sagen, ja, also ich weiß nicht, ob man die umstellen kann, da ist alle 2 Jahre gewechselt, also da glaube ich nicht, dass du länger bleibst. Aber das ist eigentlich die falsche Denkweise. Eigentlich sollst du Top-Talent umstellen, was sofort fähig mithelfen kann. Und nicht irgendwie, wo du denkst, ich muss jetzt noch ein Jahr ausbilden, 2 Jahre ausbilden. Und dann ist natürlich ein Verlust. Und wenn die Person sofort quasi Mehrwert bietet, dann ist das eigentlich nie ein Verlust, dann hast du ja sofort einen Mehrwert und einen tollen Input. Und das ist auch ein Grund, warum es so viel Innovation gibt. Die ganzen Leute, ob es jetzt von Google, Facebook, Apple und so weiter, die wandern alle umeinander zwischen den Firmen. Das ganze Know-how wird ausgetauscht, wird vermischt, wird wieder Neues generiert. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für die Firmen.
Ich kann mir vorstellen, dass genau wenn die Herangehensweise diese ist, nicht die Suche nach einem 10er-Kandidaten die ist, was das wichtigste Ziel ist, sondern Leute, die andere Skills haben. Du hast jetzt ja auch viel Erfahrung mit Teams. Was sind Sachen, was dich beeindrucken bei anderen Leuten, die du beobachtest in ihrer Arbeitsweise?
Ich glaube, die Passion und Motivation, also dass jemand sich identifiziert mit dem Problem und wirklich das lösen will, und die Lernfähigkeit. Also ich glaube, es verändert sich ja alles. Und du willst ja nicht eine Person haben, die jetzt eine genaue Sache kann, sondern du willst eine Person haben, die sich mit verschiedenen Sachen Probleme auseinandersetzen kann, was nur ein Problem ist, dick und direkt umgeht. Und ich glaube, das ist was, was dann am meisten Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten, weil man sich darauf verlassen kann, weil alle am gleichen Strang ziehen und mithelfen können und so weiter.
Vor ein paar Jahren, Elmar, haben wir schon einmal ein Interview miteinander gemacht und mir ist ein Satz total in Erinnerung geblieben und den zitiere ich auch oft, wenn ich privat unterwegs bin. Und zwar hast du mir erzählt, dass in Amerika jemand nicht jetzt unbedingt 2-mal in die gleiche Pizzeria oder ins gleiche Restaurant gehen würde, weil es ja das letzte Mal gut war. Und in Südtirol ist eigentlich die Herangehensweise ein bisschen ein anderer. man weiß, da ist gut und das ist der Ort, wo man dann hingeht. Du hast damals gesagt, man sieht ja nichts Neues. Und selbst wenn die Erfahrung, die ich in einer anderen Pizzeria mache, nicht so optimal ist, habe ich aber etwas Neues gesehen. Erzähl uns ein bisschen, zu welcher vielleicht auch skurrilen Orte die Idee Herangehensweise gebracht hat.
Ist ja gut, oh Gott. das kann ich sicher ein paar Geschichten erzählen. Kurz nochmal zusammenzufassen, das ist ganz genau, also den Spruch, was du in Südtirol anhörst, oder ich zumindest, ist, warum soll ich das dienen? Und den Spruch, was du in den USA anhörst, oder ich zumindest in Kalifornien, in der Bay Area, ist, warum nicht? Also genau das Gegenteil. Also warum, also wenn es irgendwas Neues ist, noch was, warum soll ich es nicht ausprobieren? Und das ist eigentlich eine gute Frage, weil das Risiko ist das Gleiche. Wenn du sagst, du hast jetzt eine neue Pizzeria, die Chance, dass die Pizza schlechter ist, ist klar ein Risiko. Und du hast eine schlechtere Pizza gegessen, als die eine, was du schon kennst. Aber du hast auch die Chance, dass die Pizza besser ist und etwas Neues hast. Und wahrscheinlich die Chance sogar größer, weil die Welt vielfältig ist und so viele Faktoren mitwirken, dass es wahrscheinlich was Neues ist und was Tolles. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach eine Kopfsache und eine andere Einstellung, was ich unheimlich spannend finde und ich versuche zu leben. Und jedes Mal, wenn Leute mich besuchen kommen, dann sage ich, es hat ein Veto, es darf einmal nachsagen, etwas, und sonst müsst ihr so einfach dabei sein.
Und wie gehen Sie mit denen um?
Sie lieben es. Also Südtiroler vor allem, und die wenigsten verwenden das Veto. Ich habe so einmal gehabt, dass jemand gesagt hat, und die Person hat es noch voll bereut dann auch.
Also so, ich glaube, jetzt haben wir gerade das Pizza-Gleichnis erfunden. Also das Pizza-Gleichnis führt Pizza-Gleichnis am Ende hat sie Innovation. Braucht Innovationsgeist eben genau das, die Neugier, Neues zu entdecken?
Das ist die Definition von Innovation. Das ist genau das. Das ist genau die Offenheit, mal die was anderes auszuprobieren, über den Tellerrand außen zu schauen, die Komfortzone zu verlassen, etwas Blödes auszuprobieren. Es geht gar nicht darum, dass es Blöde dann funktioniert, aber du lernst Sachen dabei und das Blöde auszuprobieren, vielleicht sorgt aber auch Sachen auf, die was du sonst gar nicht gedacht hast. Und das erlaubt dir dann auch eben Sachen zu denken, die was du nie dazu gekommen hast.
In Europa wird ja im Moment auch ganz viel über diverse Arbeitsumfelder gesprochen oder mehr Diversität eben in die Arbeitswelt hineinzubringen. Ich glaube, in Amerika ist das schon ganz lange ganz selbstverständlich. Was hast du da so erlebt, wenn Teams gebildet worden sind?
Es macht, also es ist der gleiche Punkt. Also um kreativ zu sein, um innovativ zu sein, brauchst du verschiedene Blickwinkel. Du brauchst Reibung. Sonst denken ja alle gleich. Du kommst ja nie irgendwie aus von deinem lokalen Minimum. Und diverse Teams zu bilden, also Leute mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Erlebten, die denken anders da. Und gemeinsam können die noch viel besser neue Sachen entwickeln, als wie wenn du heute Leute hast, die aus alle auf die gleiche Schule gegangen sind und die gleichen Sachen erlebt haben. Und deswegen ist das endlich so ein Punkt. Nicht allein, dass es halt sozial richtig ist, sondern auch einfach, es macht Sinn. Also diverse Teams sein innovativer. Und sicher gibt Reibung im Sinne, aber es ist schon leider eine Kultursache, dass du verstehst, wie du heute mit der Reibung umgehst und wie du heute die Reibung konstruktiv nutzen kannst.
In deiner Arbeit ist so, bis du dein eigenes Unternehmen, Neatleaf gegründet hast, eben um die Frage von autonomen Vorgang. Und das zielt ja darauf ab, im Grunde Mobilität in welcher Form auch immer besser zu machen, zukunftsfähiger zu gestalten. An welchem Punkt kannst du sagen, hast du dann dein Unternehmen gegründet? An welchem Punkt hat das da gestanden mit der Firma, in der du davor gearbeitet hast, in Bezug aufs autonome Fahren?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
An welchem Punkt kannst du sagen, hast du dann dein Unternehmen gegründet? An welchem Punkt hat das da gestanden mit der Firma, in der du davor gearbeitet hast, in Bezug aufs autonome Fahren?
Genau, also ich war bei Robert Bosch beim autonomen Fahren, was eigentlich unheimlich spannend war, weil als Zulieferer Bosch ist natürlich am besten ausgestattet, so etwas zu entwickeln. Und es gibt nichts Spannenderes, als wie in einem Auto zu sitzen und mit 130 auf der Autobahn zu fahren, die Hände vom Lenkrad und dein eigener Code läuft und du denkst, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber nein, es war allemal sicher, aber es ist halt schon spannend. Und also wir sind umgefahren und das ist eins von den großen Problemen, was glaube ich allem noch bestehen, nicht nur bei der Gesellschaft, sondern auch bei Investoren, wenn es um Technologie geht, an Prototypen zu machen. Also irgendwas, was mal funktioniert, ist kein Problem. sei jetzt super schnell, aber irgendwas zu machen, was wirklich zuverlässig funktioniert und vor allem beim selbstfahrenden Auto, es muss einfach fast, also 99,9999% zuverlässig sein, sell ist unmöglich schwierig. Und da seien sie heute auch noch eben dabei. Deswegen, also es ist gelöst, das technische Problem. Also wir haben Waymo zum Beispiel, was umfährt in San Francisco, in Phoenix und so weiter. Und jetzt noch in LA und sich hat ausbreitet. Also das Problem ist gelöst. Aber es ist ja allem noch ein gesellschaftliches Problem, das zu akzeptieren. Und die Probleme seien eben immer technischer Natur so viel. Also natürlich Skalierung ist noch vielleicht ein Problem, aber das und die Kosten nachher zu bringen, aber die Leute dazu zu bringen, dass sie verstehen, okay, das Auto fährt, das Auto wird Fehler machen, das Auto wird wahrscheinlich Fehler machen, die, was der Mensch nicht gemacht hat, aber es macht viel weniger Fehler als der Mensch. Selbst ist das, was wir wahrscheinlich die Gesellschaft eben langsam dazu bringen müssen, das zu akzeptieren.
Wahrscheinlich jetzt im Moment ist der Fokus noch, wenn ein Fehler passiert, dann ist der Fokus auf den Fehler, was die Technik fabriziert hat, und man blendet aus, wie viel Fehler Menschen gemacht sein, oder?
Ganz genau, und dass es eigentlich ganz, ganz viele Menschenleben retten wird. Und es wird leider wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis ein Mensch stirbt von einem selbstfahrenden Auto. Und wahrscheinlich, vielleicht ist der Fall, dass ein Mensch das vielleicht verhindern hätte können. Aber es werden viel weniger Leute sein. Heißt das, dass wir es noch nicht wollen? Nein, wir wollen natürlich, dass weniger Leute sterben. Und das ist halt, ja, deswegen, das ist ja Konversation, und da muss man halt ein bisschen mehr Licht auf das Problem bringen, dass die Leute verstehen, dass das der richtige Schritt ist.
Was erwartest du dir da in der nächsten Zukunft? Da wird ja noch ganz viel passieren in den nächsten 10 Jahren, denke ich.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird jetzt so langsam unrollen, dass es verstehen, also über so Taxis und so weiter, dass es halt verwendet wird, die Kosten werden nachher kommen, und irgendwann einmal wird es einen Hockeystick geben, wo das die Gesellschaft verstanden hat, die Politik verstanden hat, und dann die Politik entsprechend Regelungen infern wird, dass sie sagen, okay, nein, das ist viel sicherer, wir will die Leute schützen, und dann gibt es irgendwelche Konzepte, wo das gefördert wird, und dann wird es wahrscheinlich ziemlich schnell gehen.
Die Zukunft besser zu machen, und sag jetzt ja auch bei deinem Unternehmen, was du gegründet hast vor ein paar Jahren, kurz nach Corona oder mitten in der Corona-Pandemie, glaube ich, hast du den Schritt noch gewagt. Neatleaf heißt es, was macht das genau? Erzähl uns das ein bisschen.
Ja, im Grunde ist es ein bisschen schließt sich der Kreis für mich da, weil ich ja komme ja aus Bruneck, bin im Sommer bei meiner Tante oben in unserer Freien Walde, St. Felix, Dritter auf dem Bauernhof gewesen, und das sehr genossen allem. Und ich lebe jetzt eben auch in der Monterey Bay, also Santa Cruz, da ist auch ganz, ganz, ganz viel, also sind da Bauern und wird Anbau gemacht. Und die haben dann gefragt, dass auch in der Landwirtschaft eben so datengetriebenes Anbauen, Automation ein Riesenthema geworden ist. Und man spricht da von der vierten Revolution in der Landwirtschaft. Und das hat mich nochmal interessiert und fasziniert, dass sie verstehen. Und im Grunde habe ich noch gemerkt, dass da ein Riesentechnologieloch ist, was noch nicht gefüllt ist. Und ja, dann haben wir eben Neatleaf gegründet, um jetzt zu verstehen, warum gibt es das Loch und wie können wir da helfen, das besser zu machen. Und in den letzten 4 Jahren haben wir da ein System entwickelt, das ist wie so eine Fußballstadionkamera für Gewächshäuser. Also Gewächshäuser ist das schnellst wachsende Segment in der Landwirtschaft, ist sicher die Zukunft, dass du kontrolliert anbauen kannst, dass du das ganze Jahr anbauen kannst, dass du Qualität kontinuierlich die gleiche anbieten kannst. Aber wir verlassen uns da noch voll auf den Menschen, zu verstehen, was passiert, ob es der Pflanze gut geht oder nicht. In jedem anderen Industrie, also wenn du so auf ein Fließband denkst, da verlässt man sich allem auf Sensoren, das zu messen und zu automatisieren, eine Datenerfassung. Und in der Landwirtschaft haben wir das nicht. Und deswegen war die Idee, können wir das schaffen, also ein System zu entwickeln, was kostengünstig ist, dass es die Leute eben anwenden können, wo es dann eben die Pflanzen sich unschauen, erkennt, wenn irgendwo Ungeziefer sein, wenn es der Pflanze nicht gut geht, wenn sie gestresst ist. Und das eben über künstliche Intelligenz zu erfassen und dann zu verstehen, wie man das optimieren kann, das Resultat. Weil man je nach Pflanze haben wir zwischen 10% und 20% Verlust in jedem Anbau. Das ist ja Wahnsinn, also das gibt es in keiner anderen Industrie.
Stichpunkt Wasser auch, oder? Ist ein großes Thema, oder? Mit dem Wassermangel, das könnte das neue Jahr überwachen.
Ganz genau, also klar, also kannst du dann, du weißt, was die Pflanze kriegt, du kannst das dann quasi alles verstehen, also wie ein Rezept, also wie viel Wasser, wie viel Nährstoffe, wie viel Licht und so weiter, was die Pflanze da kriegen soll, zu welchem Stadium vom Wachstum. Und dann kannst du das quasi so effizient wie möglich machen und das quasi eben minimieren, die Kosten.
Startup bedeutet ja auch, weil es ist als Startup gegründet worden, ich finde etwas, was noch niemand anders gefunden hat. So soll es wahrscheinlich oder meistens ist der Ansatz. Ich meine, wie überrascht warst du, als du verstanden hast, dass es das noch nicht gibt in der Landwirtschaft? Warst du total überrascht oder hast du mit dem schon gerechnet?
Es war ein riesen Fragezeichen für mich, warum da so ein Technologieproblem ist. Und das natürlich hat mich unheimlich wieder Herausforderung sehr gereizt, als Aussatz-Fan, was da jetzt eigentlich die Ursache dafür ist. Und eigentlich bin ich mit diesem Problem rangegangen, wie ich es aber bei Google X gelernt habe. Also eigentlich allem die Frage zu stellen, was habe ich verpasst? Warum wird das nicht funktionieren, was sie da jetzt vorhaben? Und dann halt, ja, mal das Entwicklungssystem und eigentlich mit jedem Schritt hat sich eigentlich ausgestellt, nein, eigentlich, das ist wirklich eine Lösung und das ist wirklich eine Hilfe. Und und jetzt haben wir seit letzten Sommer haben wir jetzt da die Produktion hochgefahren und jetzt haben wir 50 Systeme im Feld, also dreimal so viel wie am Anfang vom Jahr. Und es sind ständig eine Nachfrage, die was uns die nächsten Monate schon beschäftigt. Und das System kommt extrem gut um bei den Kunden, ja.
So heißt, die Kunden sind ja die Bäuerinnen und Bauern vielleicht ganz am Ende. Es wird natürlich auch große Anbauunternehmen geben und das so. Der Bauer selber, wie innovationsfreudig ist er denn? Muss er überzeugt werden, so ein System wirklich zu integrieren bei sich im Betrieb?
Das Problem ist ein bisschen das Handy-Problem, also das Smartphone-Problem. Also bei dem Smartphone rausgekommen ist, dann habe ich mir auch gedacht, warum brauche ich ein Smartphone, warum brauche ich nie, muss ich meine E-Mails auf dem Handy checken, weißt? Also kann ich auf dem Computer dienen. Wenn es ist ein neues Konzept, es ist eine neue Art von Information, was du kriegst und wenn du den noch nie gehabt hast, dann weißt du nicht, was du verpasst. Und das ist ein bisschen das Problem, was wir lösen müssen. Und deswegen haben wir das auch eigentlich, dadurch, dass der Preis so gering ist von dem System und dass wir das umbieten können ohne Initialkosten. Der Kunde kann das einfach mieten, wie lange er es will, weil es ist kein Risiko involviert. Wir haben noch keinen Kunden gehabt, der das zurückgegeben hat, deswegen können wir das dienen. Und insofern, ja, ist es eigentlich ziemlich einfach auszuprobieren. Aber es ist ein Punkt, es ist eigentlich selig eines von den größten Problemen in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist kein Technologieproblem. Es gibt riesen Lücken und die Technologien dafür gibt es. Die Landwirtschaft ist ein Verkaufsproblem. Wie kriegst du dazu, die Kunden, also die Bauern, die Technologie, die Innovation, sie Unsinn nehmen? Weil der Anbau so extrem komplex ist. Du musst dir denken, du hast eine Pflanze, die baust du an. Es hängt von allem, vom Wetter an, von Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Nährstoffe, Wasser, die ganzen Faktoren spielen da eine Rolle. Und die musst du kontrollieren. Du hast eigentlich ganz, ganz wenig Einsicht in was da gerade los ist. Und du hast, wenn du es jährlich umbaust, hast du vielleicht in deiner Karriere 40 Mal, wo du eigentlich das Geld für dein Leben machen musst. Wenn du einmal was falsch machst, dann hast du das natürlich einen riesen Impact auf deinen Wohlstand. Und deswegen ist es die Offenheit, neue Sachen auszuprobieren, wenn du mal was an einem Weg gefunden hast, was für dich funktioniert, ist sehr gering, weil du das Risiko einfach nicht drohen kannst. Und das ist eine von den Schwierigkeiten bei dem, in der Landwirtschaft. Und deswegen haben wir das Loch.
Man hat jetzt ja schon gesagt, wie sehr du dich da sicher in das Thema reingefuchst hast. Was darfst du schon sagen, Elmar, sprichst du mittlerweile die Sprache der Pflanzen?
Ich bin unheimlich begeistert von dem Thema. Das ist eines von den super Sachen, die ich jetzt gekannt dann eben lernen, also über die Biologie und die Pflanzen und wie komplex und wie schwierig das ist. Und der Hut ab vor jedem, der was das tut. Und also das ist eine richtige Herausforderung. Ich glaube inzwischen an ihr wesentlich besseres Verständnis wie vor 4 Jahren. Aber ich bin auf jeden Fall kein Experte, aber vielleicht wäre es noch.
Du hast davor gesagt, jetzt dreimal so viele Systeme schon verkauft wie am Anfang von Jahr. An welchem Punkt darfst du sagen, statt nicht lief? Jetzt ist so ein Punkt, wo man größer werden muss. Wie siehst du das?
Genau, es ist gerade dann die Wachstumsschmerzen, sage ich mal, wo wir gerade durchgehen. Also, dass wir noch ein kleines Team haben und halt viel Nachfrage, aber wachsen müssen. Gleichzeitig eben noch, jetzt haben wir gerade wieder Kapital in sich holen, vieles Wachstum. Und wenn das alles noch plan geht, dann sind wir bald profitabel und kein Startup mehr. Für mich ist Startup-Definition schon so, stehst du nicht auf eigenen Haxen, du bist noch abhängig von der Außenwelt. Aber sobald wir noch eben genug Systeme im Feld haben, stehen wir auf eigenen Beinen und sind eine eigene Firma.
Ganz ein spannender Moment wahrscheinlich, gerade in der Geschichte von Neatleaf. Innovationsfreudig oder Wachstum, gehen wir mal kurz zurück an den Ort, was ja deine Wurzeln auch sein, Südtirol und wo wir heute sitzen, um den Podcast aufzunehmen. Wie hat denn sich das Land in deinen Augen verändert, seit du weg bist? Du bist mit 19 Jahren eigentlich weggegangen und allem leider sporadisch zurückgekommen. Ich glaube, du hast einen ganz guten Blick von außen.
Ja, also ganz viel Tolles im Sinne von, also ich finde schon, dass die ganz viele Leute, also die neueren Generationen versuchen, die Innovation ins Land zu bringen, offener zu denken und eine gewisse Veränderung da ist. Wohlstandsmäßig natürlich merkt man, dass es viel mehr 5-Sterne-Hotels gibt wie 2- und 3-Sterne-Hotels. Also da hat sich sicher auch viel verändert. Ob es gut oder schlecht ist, das ist ein anderer Podcast wahrscheinlich. Aber es hat sich sicher viel verändert in Südtirol. Ich finde, von der Lebensqualität her ist es aber top. Also ich kenne kaum einen anderen Flecken auf der Erde, wo es bessere Lebensqualität gibt wie bei uns da. Und das müssen wir schon schätzen. Ich weiß nicht, ob es alle auch schätzen, weil wir oft nicht anders erkennen. Aber da geht es uns eigentlich schon sehr, sehr gut.
Woran machst du die Lebensqualität für die fest, die du da so hoch einschätzt? Was ist vielleicht das, was viele Südtirolerinnen und Südtiroler, die allem da sein, gar nicht mehr so sagen, weil sie es allem vor Augen haben?
Ich glaube, die Sicherheit, was wir da haben, also nicht nur Kriminalität, sondern auch einfach Jobsicherheit und Einkommenssicherheit über soziale Netze und so weiter, was wir haben in Europa generell, aber auch in Italien. Wohlstand, also dass wir mit dem, was wir uns eigentlich leisten können, mit dem Geld, was wir haben. Und ja, ich glaube, das ist und die Natur umgeben von Landschaften, was eigentlich rar ist auf der Welt. Ich glaube, das verstärkt man nicht, wenn man es halt anders erlebt hat. Also es gibt sicher Städte, wo die Leute mehr verdienen, aber da hast du normalerweise wesentlich höhere Kriminalität, es ist laut, schmutzig und nicht so wie bei uns da. Das ist, glaube ich, schon was glaube ich, jedem gut hat, mal zu erleben, einfach zu verstehen.
Elmar, du bist schon einer von über 40 Südsterne, die den Futura-Preis schon gewonnen haben. Bei dir ist es eine Weile her. Futura, das hat sich irgendwie schon so im Namen und deswegen passt es so gut zu dir. Die Zukunft irgendwie hast du einfach allem ganz stark im Blick, aber deine Wurzeln, habe ich so einen Eindruck, hast du auch nicht vergessen oder sind die auch sehr wichtig. Was hat die Auszeichnung dir gebracht oder wie wichtig sind auch manchmal so Geschichten, so etwas mitzitieren für die Karriere?
Für mich war der Bezug zu Südtirol-Alben sehr stark, weil ich finde es allem toll, von ihnen ein Stipendium kriege, wo ich zu studieren gegangen bin. Und ich finde, das schon eigentlich, hat mir das schon einen gewissen Bezug zum Land gegeben, wo ich sage, nein, die haben mich unterstützt, die haben mir geholfen, die waren, war ich nicht da, wo ich jetzt war. Jetzt auch. Und deswegen war für mich auch im Hinterkopf der Gedanke, so, das will ich auch ein bisschen zurückgeben. Weißt, da will ich auch ein bisschen wieder meinen Tor dazu beitragen. Und Futura war für mich nochmal was, wo es eben, es war unmöglich eine tolle Auszeichnung und eine Ehre, dass ich den kriegen kann. Und das haben wir sie. Das ist ihr Leben, da einmal Leute kennenzulernen dann durch den Preis auch und die Sichtbarkeit da vielleicht zu kriegen, dass das noch mit anderen Leuten wieder kennenlernst und so weiter, das ist schon toll. Da haben wir eigentlich ein tolles Netzwerk in Südtirol von sehr engagierter, fähiger Leuten, wo man eigentlich sehr viel machen kann.
Elmar, ein Ziel von dir, das hast du mir auch damals erzählt, ist ja, dass es dich schon reizend hat, deine Erfahrungen irgendwann in Europa umzusetzen. Kann das in naher Zukunft, um bei der Zukunft zu bleiben, einmal Realität werden, dass du wieder zurückkommst?
Ich hoffe schon, ja. Das war schon der Plan. Also ich glaube, das war eines von den größten Themen für mich im Kopf, vor allem, wo will ich irgendwann mal leben, also mich niederlassen. Und wie gesagt, ich glaube, Südtirol ist sicher ein Favorit und das auf jeden Fall gern ausprobieren, da mich niederzulassen und dann vielleicht ein paar verrückte Sachen zu machen und sie schauen, wer mitzieht.
Am Anfang hast du erzählt, ein halbes Jahr hast du gebraucht, um die in Amerika einzugewöhnen. Wie lange schätzt du noch, brauchst du die da wieder einzugewöhnen, wenn du ganz zurückkommst?
Ich glaube, die Frage ist, wie lange sich das Umfeld braucht, sich an mich zu gewöhnen, wenn ich zurückkomme. Weil ich glaube, ganz umgeändert wäre ich mich nicht, wenn ich zurückkomme.
Wie geht mittlerweile die Familie und die Geschwister mit dem Informatiker und dem Technik-Freak um?
Ich glaube, ganz gut. Ich glaube, das taugt Ihnen ganz da ein bisschen so für die Geschichte an Sie her und da mit dabei zu sein bei meinen bei meinem Abenteuer. Und ja, nein, es ist interessant, wie wir alle einen anderen Lebensweg gegangen sind, aber gleichzeitig, genau, wir haben alle unseren Weg gemeistert.
Und wenn wir demnächst in Südtirol einen Haufen Gewächshäuser sehen, dann wissen wir, dass vielleicht auch Nidlief auch schon irgendwo einen Impact hinterlassen hat. Elmar, jetzt kommen wir noch zu unserer kleinen Fragerunde. Ist dein Job eine Kunst oder eine Wissenschaft?
Ich glaube beides. Also ohne Kunst, wo hat man das jetzt schaffen, was wir da gut machen?
Was ist das letzte Abenteuer, was du erlebt hast?
Oh, schon eine gute Frage. Muss ich da gerade nachdenken. Ich reise gerade alleweil extrem viel und ich glaube, das letzte Abenteuer, was vielleicht, wo ich leider vielleicht Bezug drauf nehmen kann, ist, war in der Las Vegas, in der Sphere, in dem dem runden Bildschirm quasi.
Hat sogar die als Technik-Experte
auf jeden Fall. Es ist beeindruckt. Es ist ein technisches Kunstwerk, auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich nicht, ob man da jedes Wochenende initiieren muss, aber ich glaube, einmal sie da leben, ist auf jeden Fall wert. Also es ist schon sehr beeindruckend.
Wenn Zeit kein Faktor war, der die da beeinflusst, mit welchem Thema tanzt du dich gern mehr beschäftigen?
Landwirtschaft, Anbau, Pflanzenanbau und das nachhaltiger zu machen.
Was ist das Beste an deinem Beruf?
Das Abenteuer.
Was ist wichtiger, Theorie oder Praxis?
Auch Praxis.
Wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche war das?
Zeitreisen.
Danke, Elmar, für das Gespräch und an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Verena.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.